ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Uns beschäftigt im Bach-Kanal ja momentan sehr Bachs Weimarer Zeit. Und heute wollen wir mal genau nachfragen, wer eigentlich zu seiner Hofkapelle gehört hat. Das war ein Stück aus dem Eingangschor der großbesetzten Pfingstkantate Erschallet ihr Lieder von Johann Sebastian Bach, ein Weimarer Stück. Ja, immerhin fast ein ganzes Jahrzehnt. Von März 1708 bis Dezember 1717 hat Johann Sebastian Bach in Weimar gearbeitet, also schon einen beachtlichen Teil seines Lebens. Und zwar als Hoforganist, als Hofmusiker ganz allgemein, schließlich als Konzertmeister mit der Verpflichtung zur Komposition von Kantaten. Das haben wir in den letzten Folgen ja schon etwas ausführlicher besprochen. Heute wollen wir einmal sein unmittelbares Arbeitsumfeld betrachten, mit dem er eben diese knapp 10 Jahre konfrontiert war. Das ist seine Weimarer Hofkapelle. Die hat ja schon eine gewisse Geschichte, denn Weimar ist eine traditionelle Residenz. Und Michael, du kennst dich da bestens aus. Du bist ja da oft ein- und ausgegangen. Also ich meine jetzt nicht in der Residenz, die gibt's nicht mehr, aber in der Bibliothek dazu.
Ach so, okay. Ja, ich dachte bei Friedrich dem Weisen seiner Zeit.
Das wäre es gewesen, nicht? Ach, vielleicht ist es der Grund, dass du dich da so gut auskennst. Ja. Seit wann gibt es denn in Weimar professionelle Hofmusik?
Ja, also du fragst jetzt hier, lieber Bernhard, den Adelsexperten.
Richtig.
Michael Maul. Kleiner Crashkurs zur sächsischen Geschichte. Ist ja ganz zentral und wichtig für das Verständnis der Residenz Weimar. Wir haben ja im 15. Jahrhundert den sächsischen Kurfürsten Friedrich II., auch genannt der Sanftmütige. Und dieser Friedrich der Sanftmütige, der hatte mehrere Kinder und er hat zwischen den beiden Söhnen, dem Ernst und dem Albrecht, gewissermaßen das Kurfürstentum geteilt. So entstand gewissermaßen die albertinische Linie. Das sind dann praktisch die Markgrafen von Meißen. Und da gibt's dann irgendwann die Residenz in Dresden. Und die Ernestiner, also der Ernst, der hat seine Residenz in Torgau. Und Weimar spielt jetzt auch eine Rolle. Also das sind quasi gleichberechtigte Residenzen. Wir können es dann aktenmäßig gut verfolgen an der Wende zum 16. Jahrhundert. Friedrich der Weise, was wiederum der Sohn ist vom Stammvater der ernestinischen Linie, also von Ernst. Der begründet 1491, also genau da, wo Kolumbus Kursrichtung Indien, Klammer auf, Amerika nimmt, eine Hofkapelle. Da sind immerhin schon 8 Trompeter, ein Lautenist, ein Kapellmeister, 2 Sänger, Sängerknaben, Organist belegt. 1492 gibt es eine neue Orgel in der Schlosskirche. 1496 sind sogar mal 13 Sänger belegt, später sind es wohl 20 und die Hofkapelle ist praktisch unterwegs zwischen den beiden Residenzen Torgau und Weimar.
Das ist aber schon wirklich ziemlich ansehnlich, muss man sagen, ja, für die Zeit. Ja? Also es ist ja nicht gewöhnlich so viele professionelle Musiker an einem Ort.
Naja, wir müssen uns natürlich auch klar machen, also Sachsen ist einfach mal reich. Ja? Und die haben auch die Mittel. Ja. Und sagen wir mal, hätten viele der entscheidenden Regenten nicht immer so blöd verzockt, dann wären die auch längst mal Kaiser gewesen oder so. Also das ist jetzt vielleicht nicht der allerruhmvollste Teil unserer Landesgeschichte, ganz egal. Natürlich gibt es dann auch immer mal wieder Phasen, wenn ein Kurfürst stirbt und dann der Nachfolger irgendwie nicht so musikalisch interessiert ist. Per se wird ja immer erstmal so eine Hofkapelle entlassen, wenn der Regent stirbt. Und da gibt es auch so ein Auf und Ab. Aber wir haben dann doch schon so ab der Mitte des 17. Jahrhunderts eine Situation, dass wir verfolgen können, dass die Hofkapelle in Weimar, Torgau spielt inzwischen keine Rolle mehr, roundabout 20 Mitglieder hat.
Das ist jetzt einmal eine abstrakte Zahl, ungefähr 20. Wer war denn an bedeutenden Musikern vor Bach in Weimar? Das sind ja auch eine ganze Menge Leute.
Ja, in der Tat. Also ich meine, die sind jetzt vielleicht nicht unter der Top 10 der deutschen Komponisten vor 1800, aber aus der wirklich richtigen Frühzeit. Adam von Fulda ist ein Name, gewisser Adam Rehner. Später, das ist schon bekannter, Johann Eckardt, ja, ganz wichtig für Choralsätze. Melchior Vulpius, vielleicht der bekannteste Komponist im frühen 17. Jahrhundert, der einfach auch durch eine rege Publikationstätigkeit, Sammeldrucke mit allerhand Motetten wirklich Repertoire geprägt hat. Auch eine sehr prominente Gestalt, 1615-16, gerade mal für ein halbes Jahr, ist Johann Hermann Schein, Kapellmeister in Weimar. Er war vorher Student in Leipzig und geht dann wieder nach Leipzig. Ja, er wird ja dann der Nachfolger von Calvisius als Thomaskantor. Und dann kann man sagen, geht so ein bisschen die Ära der Dreses los. Also Adam Drese spielt da eine Rolle, der bleibt witzigerweise gar nicht so lang, geht dann nach Schwarzburg, also in Arnstadt ist er dann Kapellmeister. Um 1700 Georg Christoph Strattner spielt eine Rolle, parallel allerdings auch schon in der Zeit als der Kapellmeister Johann Samuel Drese und dessen Sohn Johann Wilhelm Drese, Vizekapellmeister. Das sind dann schon wirklich Kollegen Bachs. Also das ist die Hofkapelle, die Bach vorfindet. Und es gibt aber eben trotzdem in der Zeit, also so in den 1680er, 90er Jahren um 1700, einige andere wirklich prominente Musiker, die halt nicht die Kapellmeister sind. Also neben Strattner ist das vor allem noch der Johann Paul Westhoff, ganz bekannter Geiger, der auch wirklich ganz eindrucksvolles Repertoire unter anderem für Violine, Solo ohne Begleitung da komponiert hat. Wahrscheinlich auch eine prägende Gestalt für Bach gewesen. Bach wird den zum Beispiel noch erlebt haben, 1703 in dem Jahr, wo er da eben kurze Zeit angestellt gewesen ist als Lakai.
Also schon eine illustre Runde, die du hier uns genannt hast. Komponisten, die teilweise in anderen Orten dann berühmt geworden sind, wie Johann Hermann Schein, aber eben auch durch ihre Publikationen landesweit bekannt waren. Also Weimar schon ein wichtiger Ort für die Musik in Mitteldeutschland. Als Bach 1708 kam, nach seiner kurzen Zeit als Lakai ein paar Jahre vorher, wie groß war da die Hofkapelle jetzt ganz konkret? Also wie viele Personen waren es und wer war das? Erstmal so im engeren Sinne, also die wirklich fest angestellt waren. Es kommen ja immer irgendwelche Musiker noch dazu, das gibt es ja an vielen Orten, aber wer war fest angestellt?
Naja, so wie du das jetzt andeutest, dass es gar nicht so einfach ist zu zählen, das ist tatsächlich so. Und die Problematik ist auch so ein bisschen, fest angestellt sind viele, aber manche sind eben auch teilweise für Musik, teilweise für was anderes angestellt. Das heißt, hinter manchem, der sich vielleicht immer als Sekretär tituliert, ist in Wahrheit auch ein halber Geiger oder so. Aber was man doch sehen kann, also diese Kernhofkapelle oder manche sagen auch Rumpfhofkapelle. Ja, das ist, glaube ich, so eine Bezeichnung, die sich jetzt so in den letzten Jahrzehnten der musikwissenschaftlichen Residenzforschung so ein bisschen festgesetzt hat. Rumpfhofkapelle. Da haben wir tatsächlich Anfang des 18. Jahrhunderts unter Herzog Wilhelm Ernst witzigerweise, wie mir scheint, 14 Planstellen. Ja, kann man jetzt drüber schmunzeln, 14 schon die Wachzahl. 14, ja. Also wir gehen zurück ins Jahr 1714. Da kommt ein neuer Hofmarschall und alle Bediensteten müssen ihm den Handschlag geben, um sozusagen ihre Unterwürfigkeit damit zu demonstrieren. Und da tritt so schön die Hofkapelle an. Und wer da antritt, sind also folgende: Kapellmeister Drese und dessen Vizekapellmeister.
Auch Drese.
Ja, auch Drese. Dann der Konzertmeister Bach, also Johann Sebastian. Danach kommen dann drei Violinisten, also drei, die irgendwie Violine spielen, und ein Violonist. Gewisser Herr Erbach, also der wird, denke ich mal, für Cello bis hin zu Violone zuständig gewesen sein. Es gibt einen Fagottisten und dann, ganz interessant, zwei Altisten, zwei Tenoristen und zwei Bassisten. Und interessant, der eine Bassist ist zugleich Vizekantor und einer der beiden Tenoristen ist zugleich Hofkantor. Und jetzt fehlte ja bei den Sängern ein bisschen der Sopran. Mhm. Und da muss man sagen, hier hat da keiner den Handschlag geleistet, einfach deshalb, weil die Soprane in der Hofkapelle zur Bachzeit sind schlichtweg abgeordnete Gymnasiasten aus dem Weimarer Gymnasium, also die talentiertesten Sänger, die wurden für die Hofkapelle präpariert. Also die hatten extra Unterricht und zwar beim Hofkantor. Und da finde ich tatsächlich unterschiedliche Angaben, also zwei sind immer gesetzt. Irgendwo habe ich allerdings auch mal in Archivalien gefunden den Hinweis, dass der Pool doch eher sogar aus insgesamt 8 Diskantisten, also Weimarer Gymnasiasten, bestand. So. Was da jetzt natürlich noch fehlt, ist Holz. Holz und Blechbläser. Ja. Mhm. Und tatsächlich, die findet man auch, allerdings typisch damals, nicht nur in Weimar, in den Hofrechnungsbüchern, so die Trompeter, die laufen in so einer Extrakategorie. Die sind meistens auch zugleich wichtig für irgendwelche Kurierdienste. ganz verantwortungsvolle Aufgaben. Und da weiß man oft nicht, wenn es da 6 oder 7 oder 8 Trompeter gibt, welche da überhaupt wirklich in der Hofkapelle mitgespielt haben. In Weimar sieht das aus, als ob das so 1 oder 2 betrifft. Hornisten ähnlich. Es gibt keinen expliziten Hornisten in der Kapelle. Mhm. Es gibt eine ganze Oboistenbande. Wobei diese Oboistenbanden, die sind immer ganz nah auch schon wieder bei militärischen Diensten. Mhm. Ja, und hier wird es dann sozusagen schwierig zu bestimmen, was ist jetzt hier richtig wirklich Rumpfhofkapelle. Ich meine, in Weimar muss ein echt guter Oboist da gewesen sein. Guck dir diese ganzen Symphonien der Kantaten an. Ganz anspruchsvoll. Da hat die Oboe immer eine tragende Rolle. Anhand dieser Kapelllisten fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, wer da derjenige gewesen ist.
Es ist natürlich keine große Besetzung, muss man sagen, ja, für das Orchester. Mhm. Wenn du sagst, 3 Violinisten, die müssen ja erste, zweite und vielleicht auch noch Bratsche gespielt haben.
Ja, ja.
Und wenn Bach einen 5-stimmigen Streichersatz geschrieben hat, dann wurde es schon eng. Also es muss auch mit anderen Worten immer noch jemanden gegeben haben, den man vielleicht hinzugezogen hat von außerhalb. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz gängige Praxis.
Genau. Und vielleicht gar nicht mal von so außerhalb immer. Man muss sich auch klar machen, all diese festangestellten Virtuosen, sage ich jetzt einfach mal der Hofkapelle, die haben oft sich noch was dazu verdient, indem sie Privatschüler hatten. Mhm. Und ich glaube, die waren allesamt prädestiniert, um die Hofkapelle aufzustocken, da wo es nötig ist. Bach hat seine Privatschüler, aber das wird bei den Kapellmeistern, auch bei den Geigern, nicht anders gewesen sein. Und tatsächlich, hin und wieder hat man dann mal so zufällig Treffer. Also ich bin irgendwann so in den Jahren 2005, 6, 7, also monatelang durch sämtliche Rechnungsbücher des Hofs durchgegangen. Und da bin ich auf ganz erstaunliche Einträge gestoßen. Da gibt es dann zum Beispiel einen gewissen Johann Christoph Gebhardt. Der ist Stadtschreiber in Weimar. Der sitzt sozusagen im Rathaus und ist so eine Art Jurist. Und der kriegt irgendwann 1715, 1716 einen ganz ordentlichen Geldbetrag aus herzoglichen Mitteln für seine beständige Mitaufwartung in der Hofkapelle. Also der hat da sozusagen als Freiwilliger mitgespielt und scheint auch einer gewesen zu sein, der es irgendwie ganz gut drauf hatte. Weil es gibt einen berühmten Kanon, den Bach in ein Stammbuch geschrieben hat. Und zwar im August 1713. Nur leider ist das als ein Einzelblatt überliefert, das heißt irgendwann mal aus diesem Stammbuch herausgetrennt worden. Und da schreibt Bach den Kanon rein und sagt das also zum Angedenken an mich, an meinen guten Freund und nennt den Namen aber nicht. Und da hat die Bachforschung Jahrzehnte gerätselt, wer das sein könnte. Und ich glaube, Friedrich Smendt hat irgendwie diesen Kanon zahlensymbolisch gedeutet und kam dann irgendwie auf die Initialen von Johann Gottfried Walter, also Bachs Cousin, Weimarer Stadtorganist. Dann hat man gesagt, okay, dann war das bestimmt für das Stammbuch von Johann Gottfried Walter. Und tatsächlich konnte ich aber zeigen, dass dieses Kanonblatt zu einem Stammbuch gehört, was heute immer noch in der Anna-Ameyer-Bibliothek ist, von diesem Stadtschreiber Gebhardt. Also der Bach hat eben sogar mal was, weil er seinen freiwilligen Kollege in der Hofkapelle war, ins Stammbuch geschrieben. Ja, also das, Dunkelziffer groß.
Dunkelziffer groß. Und das ist ja für uns auch eine wichtige Information, weil wir ja auch großbesetzte Kantaten haben von Bach zum Teil. Also es kann schon sein, dass er da was ordentlich zusammengebracht hat. Und du hast ja auch gesagt, dass es möglich ist, dass große Bach-Kantaten auch mal in der Stadtkirche aufgeführt wurden. Und Walter brauchte ja auch Musiker irgendwie her. Also vielleicht kann man sich das auch vorstellen als ein großer Musikermarkt. Man kannte
ein
sich
Pool.
Und man hat sich da so weitergegeben. Ja.
Und gerade wenn jetzt es wirklich so gewesen sein sollte, dass man zu ganz besonderen Anlässen mal städtische und höfische Musik gewissermaßen zusammengeführt hat, dann in Peter und Paul in der Stadtkirche. Dann gab es natürlich auch die ordentlichen Stadtpfeifer und Kunstgeiger. Und das war auch, würde ich mal sagen, nochmal ein Pool von 5, 6 wirklich guten Leuten.
Ja. Und nicht ausgeschlossen, dass die auch mal im Schloss spielen konnten. Also zumindest weiß man jetzt nichts, was so ganz dagegen spricht.
Ja.
So, sagen wir mal so. ich möchte an dieser Stelle eine kleine musikalische Zäsur machen, denn jetzt haben wir über große Besetzung gerade gesprochen. Wir spielen jetzt mal ein Stück aus der größten, die wir haben. Und das ist Christen ätzet diesen Tag.
Thank you.
Das waren also 4 Trompeten, Pauken und dazu Holzbläser und auch natürlich ein Streicherapparat plus Continuo plus Chor. Christen Etzet diesen Tag. Eine Weimarer Kantate, wir wissen nicht genau wann komponiert, aber ganz sicher in dieser Zeit. Und wenn er sie in Weimar aufgeführt hat, dann musste er dazu wirklich eine ziemlich große Besetzung haben, der Herr Konzertmeister. Ja, jetzt haben wir hier über die Hauptamtlichen gesprochen. Jetzt ist mal Thema Nebenjobs angesagt, ja? Also, das ist ein bisschen lax formuliert, aber es gibt ja einige, die eben auch noch andere Jobs
mehrere
haben.
Funktionen mehrere bei Funktionen bei Hofe.
Und das ist durchaus auch üblich in der Zeit. Ja. Hast du da ein paar schöne Beispiele?
Also das ist wirklich extrem üblich. Und zwar je kleiner die Höfe werden, umso häufiger hat man das, dass eben Hofmusiker zugleich irgendwie einen Job in der Hofverwaltung haben. Ja, deswegen ist es übrigens auch kein Zufall, dass gerade Leute, die merken, sie haben ein großes musikalisches Talent, sei es als Instrumentalist, sei es als Sänger, dass die oft erstmal ein paar Jahre an der Uni studieren, vorzugsweise Jura, um eben genau dieses Profil, was viele Höfe suchten, guter Musiker, aber zugleich solide juristische Kenntnisse, das half wirklich, eine Dauerstelle zu bekommen. Und in Weimar, also von dieser Rumpfhofkapelle, gibt es schon 3, 4, die sich zugleich als Sekretarius bezeichnen. Und es ist manchmal dann gar nicht so leicht herauszufinden, was das im Konkreten heißt. Also ob die wirklich Sekretäre sind im Sinne von, dass sie wirklich also Schreiberdienste erfüllen, bis hin, dass sie eben auch eigenständig Briefe verfassen, auch Gutachten schreiben, also dass eben eine stark juristische Richtung geht. Sehr häufig, gerade bei den Trompetern, Botendienste. Ja, das ist ganz zentral, diese Verbindung. Es gibt bei diesem Violinisten Erbach, der da 1714 erwähnt wird, auch die Bezeichnung für ihn Kunstkämmerer. Ich habe keine Ahnung, was ein Kunstkämmerer ist. Also der Kämmerer, der ist ja eigentlich immer derjenige, der tatsächlich ein bisschen über die Rechnungsbücher schaut. Aber ein Kunstkämmerer, das wird jetzt, glaube ich, nicht derjenige sein, der kunstvoll die Defizite verschleiert. Keine Ahnung, ja. Manchmal gibt es auch sowas wie Sprachmeister oder sowas.
Also die auch für Erziehung tätig waren?
Ja, also Erziehung ganz wichtig. Und zwar auch wirklich zentrale Jobs. Also zum Beispiel langjähriger Altist der Hofkapelle, Adam Immanuel Weldisch, der ist zugleich Pagenhofmeister. Also der erzieht gewissermaßen den adligen Nachwuchs. Prinzenerzieher ist auch gerne von Musikern besetzt, weil die denen dann auch zugleich noch ein bisschen Musik beibringen. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten und ich glaube, die Vielfalt hatte fast kein Ende. Und da haben wir auch immer noch nicht davon gesprochen. Ich meine, Bach war 1703 auf dem Papier als Lakai angestellt. Lakaien gibt's ganz viele, also titelmäßig. Und mein Eindruck, die haben wirklich von der Hofküche bis hin zur Hofkapelle überall gearbeitet. Apropos, auch das ist was. Also Hofküchenschreiber ist mir zwar in Weimar nicht begegnet.
Hofküchenschreiber. Was macht der?
Der
schreibt die Rezepte auf.
Ja, oder ist er vielleicht am Ende derjenige, der so ein bisschen für die Bestellung und Beschaffung der Naturalien zuständig ist. Ganz oft in Verbindung mit einer Stelle in der Hofkapelle.
Was sind das für schöne Berufe, die es da gibt? Also ich werde in jedem Fall jetzt behalten, Kunstkämmerer.
Ja, Kunstkämmerer.
Das ist wunderbar. Wenn ich nächstes Mal zum Friseur gehe, frage ich mal nach.
Einmal Kunstkämmerer.
Einmal Kunstkämmerer, bitte. Großartig. Also man kann damit sagen, das ist vielleicht auch so ein Spiegel der Stadt Weimar in dieser Zeit. Mhm. Es hat ja ein großer Prozentsatz dieser Bewohner Weimars irgendwas mit dem Hof zu tun gehabt. Also das war auch eine Stadt, die ohne den Hof überhaupt nicht denkbar war.
Haben wir auch nicht so viel gewohnt, muss man ehrlich sagen.
5000 hat man gesagt. Ja. Also, tolle Residenzstadt, in die Bach da reingekommen ist und in der er sich wohl auch zumindest etliche Jahre sehr wohl gefühlt hat. Und das hat ganz sicher mit seinen Kollegen zu tun. Also davon bin ich überzeugt. Und ich würde dich mal bitten, denn ich habe dich am Anfang als großer Kenner des Weimarer Hofs hier angekündigt und ich weiß, dass du das bist. Sag doch ein bisschen was über ein paar ausgewählte Musiker am Hof. Und da gibt es ja einige, die du besonders auf dem Zettel hast, die wir auch schon hier im Podcast immer mal erwähnt haben.
Also man muss sagen, erstmal generell, da gibt es auch noch viele weiße Flecken. Wir haben zwar Namen, aber oft noch gar keine richtigen Biografien dahinter. Also die Bachforschung ist leider noch gar nicht so weit, dass ich jetzt sagen kann, wo da jeder Einzelne herkommt und wo er am Ende auch gestorben ist. Ja. Also gerade die Bachs Hofkapelle, die haben ja dann das Problem, diejenigen, die dort länger dabei bleiben, 1728 stirbt der Herzog, dann werden die alle entlassen und sind dann wahrscheinlich in alle Winde verstreut worden. Und deswegen ist das eben auch gar nicht so leicht, überhaupt zu ermitteln, wo die jetzt herkommen, aus welchem Horizont. Und trotzdem ist das ja wichtig. Und im Augenblick ist eigentlich mein Lieblingsmitglied, weil mich seine Biografie so überrascht hat, der Tenorist und Sekretarius Andreas Eiblinger. Ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast zur Kantate 12 angedeutet, aber ich würde es jetzt einfach nochmal ausführlich erzählen.
Weinen, klagen, Sorgen, zahlen, ja.
Also der begegnete mir mal, als ich da diese ganzen Rechnungsbücher des Hofes durchgeblättert habe, im Jahr 1704 mit einem Eintrag. Da heißt es, dass der Herzog irgendwie relativ viel Geld aufgewendet hat, um eine Schrift drucken zu lassen, anlässlich der Konversion der beiden geflohenen Mönche Eiblinger und Rosenberg. So, und da dachte ich, hups, klingt aber interessant. Eiblinger, den Namen kenne ich doch aus den Listen der Hofkapelle. Was ist denn das? Und dann habe ich irgendwie versucht herauszufinden, gibt es eine Druckschrift aus dem Jahr 1704, wo Eiblinger im Titel vorkommt. Das kann man ja heutzutage ganz gut über die großen digitalen Bibliothekskataloge machen. Und siehe da, also zwei Exemplare dieser Druckschrift aus dem Jahr 1704 haben sich erhalten in Weimar in der Anna-Meyer-Bibliothek. Und da wird also beschrieben, dass tatsächlich irgendwann im Sommer 1704 zwei geflohene Zisterziensermönche aus dem Kloster Heiligenkreuz bei Wien nach einer Odyssee, die sie angeblich zunächst nach Rom geführt hat, aber dort haben sie also all die schändlichen Dinge gesehen, die das Papsttum dort verursacht, und da hatten sie ein Erweckungserlebnis und haben sich daraufhin in Richtung Norden zum Statthalter Gottes in Weimar, Wilhelm Ernst, aufgemacht und konvertieren jetzt mit vielem Tamtam. Und das ist tatsächlich Andreas Eiblinger, der dann sofort Mitglied der Hofkapelle wird. Der andere, der Rosenberg, der fängt an lutherische Theologie mit einem fetten Stipendium vom Weimarer Herzog an der Uni Jena zu studieren. Und das ist auch ganz witzig, also der Eiblinger ist dann wirklich schnell in seinem neuen Leben angekommen. Ich glaube, anderthalb Jahre später heiratet er. 5 Monate nach der Hochzeit kommt das erste Kind zur Welt.
Alles klar.
Und. Der macht eine Bilderbuchkarriere am Hof, wenn man aufs Gehalt schaut. Also ich habe ja in der vorletzten Podcast-Folge über die Entwicklung von Bachs Gehalt gesprochen. Der Eiblinger hat sogar den Bach getoppt. Der ist am Ende der Bestverdienste und er scheint wirklich ein guter Musiker gewesen zu sein. Tenorist, aber eben zugleich auch offenbar Laute muss er ziemlich gut gespielt haben. Kriegt auch dann zusätzlich eben den Titel eines Sekretarius, ohne dass ich genau weiß, für was. Aber was ich unbedingt noch erzählen muss, Bernhard, als ich das las da in dieser Schrift, ne, also angeblich in Rom gesehen, wie falsch die katholische Kirche ist und so weiter, das klingt ja nach richtig fetter lutherischer Propaganda. Ja, und dachte, wer weiß, ob das so stimmt. Ne? Und dann habe ich dann angefangen zu recherchieren, habe natürlich erstmal das Kloster Heiligenkreuz bei Wien angeschrieben, den Archivar, und gesagt, also hier, ich habe so den Eindruck einer ihrer ehemaligen Mitbrüder, der ist in Weimar gelandet, wäre dann der Tenor in Bachs Hofkapelle gewesen. Können Sie das verifizieren und so weiter? Und erstmal waren sie ein bisschen zögerlich mit dem Antworten. Aber dann hat sich da so ein wunderbarer Austausch entwickelt zwischen dem Klosterarchivar und mir. Und es kam dann raus, also der Eiblinger war tatsächlich dort, stammt aus Pfarrkirchen bei Passau, kam schon als Jugendlicher, sozusagen als Sängerknabe in diesen Klosterkonvikt, um dort eben eine Gesangsausbildung zu bekommen, hat teilweise bei Musikaufführungen am Kaiserhof mitgewirkt, legt dann sogar die Profess ab, also das Ordensgelübde, und dann macht er sich eben 1704 gemeinsam mit dem Rosenberg auf, und sie sind nicht nach Rom gegangen, aber es gibt tatsächlich Briefe von denen, die auf dieser Reise zurück an den Abt geschrieben haben, in Latein. Und da kommt raus, sie sind erst nach Venedig gegangen. In Venedig wollte das befreundete Zisterzienserkloster sie angeblich nicht aufnehmen. Und dadurch haben sie sich dann irgendwie in Richtung Norden bewegt und sind dann in einem Kloster Langheim bei Coburg gelandet, also auch Zisterzienser. Und dort haben sie darum gebeten, dass sie mal einen Ausflug nach Coburg machen können. Und in Coburg hat dann plötzlich maßgeblich da der Rosenberg gesagt, also wir bleiben jetzt hier, das war jetzt schon lutherisches Territorium, Sachsen-Coburg, wir konvertieren. Und da gibt's dramatischste Briefe, wo das Ganze da geschildert wird. Der Langheimer Abt schreibt an den Heiligen Kreuzer und so. Und der Rosenberg hat dann wohl auch gesagt, naja, Folgendes, also wenn wir bis morgen Mittag um 12 noch von euch Reisegeld bekommen, dann reisen wir tiefer nach Sachsen, bevor wir konvertieren. Das heißt, da kriegt man es dann hier nicht so richtig mit. Ja, aber jeden Betrag unter 50 Gulden werde ich nicht annehmen. Das unglaublich.
Sind ja. Und hat das funktioniert? Offenbar ja, ne? Ja.
Also Fakt ist, sie kommt dann in Weimar an. Ja, und also ist viel Wahres an dieser Geschichte dran. Und was ich jetzt nur einfach so bezeichnend finde, ist, ich hätte mir diese Weimarer Hofkapelle nicht so vorgestellt, dass da irgendwelche Exoten drin sind. Von mir aus konvertierte Katholiken, aber jemand sozusagen aus dem Umfeld des Kaiserhofs, Wien, selbst wahrscheinlich breiter bayerisch-wienerischer Akzent.
Niederbayerisch, ja, niederbayerisch.
Und dann natürlich mit einem Repertoire groß geworden. Irgendwas zwischen Fuchs und Reuter und Caldara und wie die alle heißen. Conti. Total spannend. Ja. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, also das fasziniert mich sehr. Mit dem wird sich Bach viel ausgetauscht haben. Die haben ganz eng zusammengearbeitet. Bach hat jede seiner Tenorarien für den komponiert. Und der konnte ihm natürlich interessante Dinge aus Wien erzählen. Und wer weiß, was da sozusagen noch alles für Biografien in dieser Hofkapelle versteckt sind, die wiederum ihren ganz eigenen Erfahrungsschatz und musikalischen Horizont da eingebracht haben.
Vielleicht ist es an der Stelle ganz schön, mal eine Tenorarie und zwar eine sehr prominente, mal dieses anzuspielen. Du weißt schon, welche ich meine.
Sei getreu, nehmen wir, okay?
Wollen wir das machen?
Ja, aus Kantate 12, also Weinklagen, Sorgen, Zagen. Unglaublich schwer, ne? Nicht leicht zu singen. Mhm. Es geht darum, man muss beständig sein im Glauben und dann gehen eben auch alle Unwetter schnell vorbei.
Die hörbar und, sind, die Unwetter in der
Mitte? Ja, und natürlich, damit das Ganze irgendwie richtig bachisch wird, Bach lässt eine Trompete gleich noch den Choral Jesu meine Freude reinspielen, sicherlich da abzielend auf die Strophe unter deinen Schirm bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei.
Ja, also diese Arie hat mit großer Sicherheit Andreas Aiblinger zum ersten Mal gesungen, 1714, am Sonntag Jubilate.
Wo es Horst Neues komponiert.
Das klingt jetzt fast schon wie dieser berühmte, den ich jetzt nicht hier mit Namen nenne, Politiker, der aus Niederbayern kommt. Nein, damit fangen wir hier nicht an, bitte. Ja? Also, Aiblinger hat mutmaßlich auch niederbayerisch gesprochen, aber hier wird er sich schon angestrengt haben, dass der Herzog es auch versteht. Also, Aiblinger, eines dieser prominenten Kapellmitglieder in Weimar. Ich denke, das kann spannend werden, auch noch in Zukunft weitere Mitglieder da zu ermitteln. Ich würde gerne am Schluss dieses Podcasts nochmal einen Blick werfen auf die Zeit nach Bach. Der ist ja nun weggegangen, das werden wir auch in Ruhe noch behandeln hier 1717. Wie ging es denn dann weiter mit der Hofkapelle? Du hast schon gesagt, irgendwie nicht so gut, ne?
Ja, also das Problem ist erstmal das, was wir ja schon angerissen haben, dass es eben diese permanenten Streitigkeiten zwischen Wilhelm Ernst und seinem Neffen Ernst August, der ja Mitregent war, gab. Das hat zusehends auch das Wirken der Hofkapelle belastet. Weil kaum waren da mal vor Wilhelm Ernst irgendwelche Musiker nicht greifbar, weil sie beim Neffen musizierten, gab es ein Riesentheater. Und es gab einmal so einen richtigen Knall im Jahr 1719. Da passierte eben genau sowas. Und da mussten die alle einzeln bei Wilhelm Ernst antanzen und mussten nochmal die Treue schwören und so weiter. Und einige haben da auch, weil sie wirklich loyal sein wollten, auch gegenüber ihren Kollegen, es sich offenbar verdorben mit dem Herzog. Und der Ernst August scheint auch alles andere als ein einfacher Mensch gewesen zu sein. Die Stimmung war vergiftet. Die haben dann auch keinen so richtigen Kapellmeister mehr in den 1720er Jahren. Da tauchen immer mal so Externe auf, die so zeitweise komponieren. Und Fakt ist, als Wilhelm Ernst 1728 stirbt, werden die alle entlassen. Und auf kleiner Flamme geht es dann weiter. Einzelne werden dann doch wieder angestellt. Also Johann Caspar Vogler zum Beispiel, der Organist, der bleibt schon in Weimar. Johann Samuel Drese, könnte sein, dass der noch so eine Art Kapellmeister war. Das ist aber
ohne
unklar.
Kapelle, ne? Also
ja,
ohne große Kapelle.
Der lebt dann anscheinend auch in Erfurt. Das ist irgendwie schwierig. Johann Pfeiffer wird in der Zeit mal als Konzertmeister genannt. Dann gibt es jedenfalls eine richtige Auflösung 1735, also mitten in der Regentschaft von Ernst August. Nach dessen Tod geht es dann 1755 weiter. Da wird so ein Neustart gewagt und man fragt zwei Musiker, wie man die Kapelle einrichten soll. Die sollen im Grunde ihr Projekt Hofkapelle vorstellen und derjenige, der gewinnt, der wird jetzt neuer Hofkapellmeister und darf das umsetzen. Und da bewerben sich zwei. Das eine ist Johann Ernst Bach, also der Cousin von Johann Sebastian Bach, Eisenach geboren. Und der andere ist Georg Anton Benda, Gotha. Und der Benda hat den teureren Plan. Und was nimmt der Herzog in Weimar? Ja. Natürlich den günstigeren, also Johann Ernst Bach, hat die Chance loszulegen. Die Sache ist nur die, der Herzog stirbt 3 Jahre später und dann wird auch wieder die Hofkapelle entlassen. Seine Witwe Anna Amalia, die führt es dann aber doch weiter. Und das ist eben die Anna Amalia, nach der dann auch die Bibliothek benannt ist, die einen Goethe holt und so weiter. Sehr kunstsinnig, die ganz viel übrig hat für Schauspiel. Und das ist auch so diese Zeit, wo die Bühnenmusik in Weimar plötzlich eine große Periode hat. Und dennoch ist die Hofkapelle jetzt nicht mehr ganz so groß und fest, sondern das ist alles sehr in Bewegung. Teilweise werden auch mal irgendwelche reisenden Schauspielertruppen mit Instrumentalisten temporär am Hof beschäftigt, mal für ein halbes Jahr oder noch ein bisschen länger. Also schwierig. Und man hat natürlich auch inzwischen gemerkt, Hofkapellen kosten einfach mal auch richtig Geld. Ja. Und die große Zeit, dass eben diese vielen kleinen Sonnenkönige da in Thüringen versucht haben, so eine feste Kapelle zu haben, klein, aber fein, die ist da eigentlich vorbei. Hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, also viele dieser kleineren Höfe sind längst einfach derart überschuldet. Mhm. Das trifft jetzt weniger auf Weimar zu, aber gerade dort im Schwarzburgischen oder Sachsen-Hildburghausen, Sachsen-Eisenberg, Schwarzburg-Frankenhausen, Oberherrschaft und Unterherrschaft und so weiter, da hatte man sich gewaltig übernommen.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.